Die Vulvovaginitis muss man einfach nur gut verstehen und dann kann man die einfach therapieren, dass es eben nicht zu diesen häufigen rezidivierenden Vulvovaginitiden kommt. Ganz klar denkt man immer bei Rötung, bei Ausfluss an bakteriellen Infektionen, aber man muss ganz klar sagen, die bakterielle Infektion der Vulvovaginitis ist was extrem Seltenes. Wir müssen nämlich erstmal herausfinden, was ist eigentlich die eigentliche Ursache der Vulvovaginitis, um es dann sicher gut therapieren zu können.
Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
Heute spreche ich mit Frau Professor Patricia Oppelt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Meine heutige Gesprächspartnerin war schon mal meine Gesprächspartnerin und deswegen freue ich mich ganz besonders, Sie heute erneut zu begrüßen. Herzlich willkommen, Frau Oppelt.
Hallo, Herr Enninger. Ich freue mich auch, dass wir erneut zusammen sprechen.
Für diejenigen, die unsere erste Folge nicht gehört haben, stelle ich Sie kurz vor. Sie sind Frauenärztin, Sie sind stellvertretende Oberärztin in der Frauenklinik der Universität Erlangen und es gibt eine Besonderheit, Sie sind auch niedergelassene Frauenärztin in einer Praxis in Erlangen. Sie leiten den wissenschaftlichen und klinischen Bereich der Kinder- und Jugendgynäkologie im Universitätsfortpflanzungszentrum Franken, UFF. Was für eine Abkürzung. Sie sind gleichzeitig Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendgynäkologie der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und Mitglied in zahlreichen Leitlinien. Herzlich willkommen nochmal und super, dass es klappt, dass wir uns ein zweites Mal treffen können. Wir haben beim ersten Mal ja über Empfängnisverhütung gesprochen und haben jetzt gedacht, dass wir mal so ein paar, ich sag mal Anführungszeichen, Hot Topics besprechen wollen, Dinge, die aus Ihrer Erfahrung als Frauenärztin von Kinder- und Jugendärzten gerne gefragt werden, Themen, die an Sie gerichtet werden und Themen, die Ihnen auch besonders am Herzen liegen, wo Sie sagen, hey, liebe Kinder- und Jugendärzte, da achtet mal drauf oder das macht ihr in Zukunft vielleicht ein bisschen anders. Vielen Dank nochmal für Ihre Bereitschaft und wir haben gedacht, wir fangen mal mit was ganz Häufigem an. Das ganz häufige Thema heißt Labiensynechie. Da besteht immer noch Unklarheit. Was mache ich mit wem? Muss ich was draufschmieren? Muss ich nichts draufschmieren? Kann ich abwarten? Muss ich was tun? Helfen Sie uns, klären Sie uns auf.
Genau, die Labiensynechie. Aber dazu muss ich auch sagen, auch ich musste viel lernen und auch deshalb ist es auch wichtig, dass wir eben darüber sprechen und deshalb weiß ich, dass es wichtig ist, dass man einfach schaut, wie gehen wir damit um. Die Labiensynechie, eigentlich könnten wir fast hier sagen, Schlagwort, Hände weg von der Labiensynechie. Gelernt haben wir das natürlich alle ganz, ganz anders. Was ist die Labiensynechie? Wir wissen es alle, es ist eine Verklebung der kleinen Schamlippen, die häufig die Mütter vor allem irritiert, weil es komisch ausschaut, das äußere Genital. Was aber immer sehr beachtlich ist, auch wenn die Synechie fast komplett geschlossen ist oder tatsächlich komplett geschlossen ist, dass der Urin ungehindert abfließen kann. Die Windeln sind nass oder auch im Endeffekt die Toilette oder das Töpfchen, da ist genügend Urin drin.
Okay, aber das war ja doch wahrscheinlich der Punkt, weshalb wir früher immer gedacht haben, man muss irgendwas tun, oder? Weil man irgendwie dachte, der Abfluss wäre behindert, auf Deutsch gesprochen.
Genau, das war es immer. Es hieß immer, es ist aufsteigende Infektion, Pyelonephritiden. Aber wir finden die nicht. Ich kenne keine einzige Patientin, die diese Problematik tatsächlich hatte. Und deshalb wurde immer versucht, tunlichst diese Synechie aufzumachen. Was wir eben aber auch wissen, dass wir eine hohe Rezidivneigung haben. Und deshalb ist das aktuelle, denke ich, beste Vorgehen, dass wir versuchen können, die Synechie zu eröffnen. Das tun wir mit Estriol, einer östrogenhaltigen Creme, die man für 4 Wochen auf diese Verklebungsstelle geben kann. Und wenn die Stelle aufgeht, dann können wir erstmal zufrieden sein, sollten aber wirklich die Mütter, im Endeffekt auch die Eltern, wenn beide dabei sind, aber auch schon mal darüber aufklären, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Verklebung auch wieder zugehen könnte, auch wenn wir gut therapiert haben, dass wir darüber auch gut aufklären.
Und wenn. Noch, darf ich nochmal fragen?
Ja.
Also, das heißt, es ist schon so, dass wir einen Therapieversuch immer machen oder wenn es Eltern gibt, die jetzt besonders informiert sind und sagen, Ich habe gelesen, man kann auch abwarten. Kann man diesen Versuch auch einfach weglassen?
Genau, das ist ein guter Einwand. Letztendlich könnte man überlegen, wenn die Eltern sagen, nee, wir möchten es nicht machen, würde ich mittlerweile auch so weit gehen und würde sagen, nee, wir lassen es. Weil was wir wissen, ich kenne keine einzige Patientin und ich überblicke jetzt 22 Jahre, also wirklich eine lange Zeit, in der es nicht spätestens zu Beginn oder während der Pubertät, also wenn Östrogene dann gebildet werden, dann auch diese Synergie aufgeht. Ich habe vor kurzem ein Mädchen gehabt, da hat es echt lang gedauert. Da habe ich so ein bisschen dann schon geguckt und habe gedacht, Mensch, die kenne ich wirklich so seit ihrer Labiensynergie mit 3, 4 Jahren. Und die ist mittlerweile 13, 14 und sie hatte dann schon Brustwachstum und war dann so 11, 12. Und es dauerte wirklich, bis es komplett dann irgendwann mal aufging. Es ging dann, war schon so zur Hälfte auf. Aber ich kenne keinen Fall, wo es eben gar nicht aufgegangen ist. Und deshalb können wir eigentlich die Eltern, die Mütter beruhigen und können sagen, es ist natürlich eine lange Zeit von 3 Jahren bis 10 Jahren, bis dann diese Synergie aufgeht. Aber wenn sie ja uns ja auch bestätigen können, dass die Mädchen keine Beschwerden haben, dass Pipi gut ablaufen kann, warum sollen wir dann irgendwas tun? Und wenn wir aber das Gefühl haben, dass die Mütter, es gibt ja Mütter, die immer gern was tun, vielleicht doch versuchen wollen, dass es sich eröffnet, dann würde ich sagen, einmalig versuchen. Wenn dieser Versuch aber nicht funktioniert, also entweder es geht gar nicht auf, das gibt es ja, oder es geht auf und es geht wieder zu, dann sollten wir spätestens dann die Hände davon lassen.
Okay, also ganz klar, Sie haben ganz am Anfang schon quasi die Zusammenfassung gegeben, Hände weg. Und also einmal Creme versuchen und das bedeutet aber auch sonst Hände weg. Also nicht irgendwelche operativen oder sonstigen heroischen Maßnahmen irgendwie versuchen.
Sehr gut.
Also ich glaube, das sollten Sie nochmal mit einem Ausrufezeichen sagen.
Sehr gut, das hätte ich nämlich als Nächstes gesagt. Es gibt nämlich zweimal Hände weg. Hände weg vor allem, auch das haben wir ja früher gelernt und gemacht, dass man mit Knopfsonden und Sonstiges diese Synechien aufgemacht hat. Und das war vor allem für die Mädchen extrem schmerzhaft. Es kommt zu kleinen Einrissen, die sowieso viel schneller zusammenkleben, als wenn wir diese kleinen Läsionen nicht im Endeffekt dadurch dazu führen. Und von daher, es sollte tatsächlich keine mechanische, sonstige Sachen an dieser Synechie vorgenommen werden. Das ist ganz, ganz wichtig.
Okay, also das schreiben wir sozusagen auch allen sonst wie interventionell tätigen Menschen nochmal eindeutig auf und sagen also Hände weg, Nerven bewahren und das geht von alleine. Können Sie dem Kinder- und Jugendarzt kurz erklären, warum hilft dann Östrogen, also durch die Pubertät oder eben extern? Was ist da los?
Man muss davon ausgehen, dass es tatsächlich eventuell durch den Östrogenmangel bedingt ist, diese Verklebung. Wir kennen das ja auch bei unseren älteren Frauen in der Frauenheilkunde durch Östrogenmangel, dass es zu Verklebungen von Hautstrukturen kommt. Aber genau geklärt ist es tatsächlich nicht, ob das wirklich der einzige Trigger letztendlich ist. Was ich als so als Gefühl immer wieder habe, dadurch, dass ich jetzt viele Jahre überblicke, ich habe Mädchen, die ich mit Labiensynergien gesehen habe und die im Kleinkindalter dann tatsächlich auch ein Liechen entwickeln oder dann einen haben. Also ich glaube, dass so eine Koinzidenz tatsächlich der Synergie auch zum Liechen besteht. Das würde aber wieder gegen die Therapie einer Östrogentherapie sprechen, weil den Liechen therapieren wir definitiv nicht mit Östrogen, sondern mit Cortison. Aber wenn wir uns die englischsprachige Literatur angucken zur Therapie der Synechie, die wurde langfristig auch immer mit Cortison tatsächlich behandelt. Wenngleich wir hier auch keine bessere Eröffnungsraten oder keine Rezidivneigung haben, wenn wir Cortison nutzen. Also es gibt jetzt keinen Grund, Cortison zu nutzen für die Synechien, aber man sollte auf diese Mädchen vielleicht so ein bisschen Auge haben in diese Richtung, wenn man sie immer wieder mal untersucht.
Also auch das nochmal, können wir nochmal wiederholen, Östrogencreme ja, Cortisoncreme nein.
Ja.
Anderer Punkt, der häufig vorkommt und wo Kinder- und Jugendärzte so ein bisschen verunsichert sind, ist so, sag ich mal, das Schulmädchen, Grundschulmädchen mit immer wiederkehrenden Beschwerden, so ein bisschen Ausfluss, mal grünlich, mal nicht grünlich, immer wieder so ein bisschen Rötung. Und wo man dann denkt, naja, das ist irgendwie eine Entzündung, Stichwort Vulvovaginitis. Was ist denn da die Ursache und was sollten wir tun und was sollten wir vielleicht auch wieder nicht tun?
Also die Vulvovaginitis hat mich früher auch umgetrieben und hat mir fast zeitweise Angst gemacht, wenn ich wusste, es kommt jemand. Und es ist ja eins der häufigsten Vorstellungsgründe eigentlich so in unserer Praxis. Die Vulvovaginitis muss man einfach nur gut verstehen und dann kann man die einfach therapieren, dass es eben nicht zu diesen häufigen rezidivierenden Vulvovaginitiden kommt. Ganz klar denkt man immer bei Rötung, bei Ausfluss an bakteriellen Infektionen, aber man muss ganz klar sagen, die bakterielle Infektion der Vulvovaginitis ist was extrem Seltenes. Wir müssen nämlich erstmal herausfinden, was ist eigentlich die eigentliche Ursache der Vulvovaginitis, um es dann sicher gut zu therapieren zu können. Und hier unterscheiden wir im Endeffekt die unspezifische Vulvovaginitis. Und das kriegen wir vor allem auch anamnestisch heraus. Also wir müssen gut auf die Anamnese achten, was die Patientin, aber auch die Mutter angibt. Und das, was Sie so typisch sagen, dieses immer wiederkehrende, das immer wieder auftretende, was auch von alleine vielleicht mal wieder ausheilt, was mit grünlichem Ausfluss einhergeht, ist eigentlich ganz typisch für eine unspezifische Vulvovaginitis. Hier haben wir es im Endeffekt damit zu tun, dass Urin, Stuhl in die Scheide einfließt oder in die Scheide kommt und es dadurch zu einer unspezifischen Entzündung kommt. Und das können wir im Endeffekt mit noch so viel Antibiotika, sonstiges behandeln, das kriegen wir nicht in den Griff. Also hier auch keine Antibiose bitte bei einer Vulvovaginitis. Es gibt einen einzigen Grund, den werden wir gleich auch noch besprechen. Sondern hier ist jetzt...
Darf ich nur noch mal fragen? Ja. Also sozusagen hier, Sie hatten vorhin mit so einem schönen Merksatz begonnen, das könnten wir vielleicht fortführen. Normalerweise denkt man immer, grünlicher, sag ich mal, putrider Ausfluss, das muss irgendwie was Bakterielles sein. Da brauchen wir A, Diagnostik und B-Therapie. Und da sagen Sie ein klares Ausrufezeichen, nein, liebe Leute, lasst es sein und vergesst es.
Genau, vor allem auch die Diagnostik mit Abstrichen, weil wir bei den Abstrichen letztendlich Keime finden, die wir physiologisch im Vulva-Bereich finden, die aber genau diese Vulvovaginitis gar nicht auslösen. Deshalb ist es ganz wichtig, wir brauchen für die Diagnostik der Vulvovaginitis eigentlich keinen Baktabstrich, außer bei einer Fragestellung, aber auch hier kann man es letztendlich ein bisschen durch die Anamnese herausfinden. Und wir brauchen im Endeffekt bitte kein Antibiotikum und da gibt es auch nur einen einzigen Grund. Sondern wenn, ist es bei der unspezifischen tatsächlich so, dass wir über die Aufklärung der Hygiene die beste Therapie machen können, dass wir einfach darüber sprechen, wie muss ich das Mädchen abwischen, wenn sie im Endeffekt Wasser lässt, wenn sie Stuhlgang hat. Wie soll sie auf Toilette sitzen? Sie sitzen häufig so ein bisschen falsch, dass der Popo durchhängt und dadurch erst recht Urin einfließen kann in die Scheide, dass der Popo gerade ist, dass man zum Beispiel einen Hocker unter die Toilette stellt, sodass sie die Füßchen aufstellen können. Besser wäre noch, sich verkehrt herum auf die Toilette zu setzen. Wir nennen es Pipi-Langstrumpf-Haltung. Die sitzt ja immer falsch herum auf ihrem Pferd. Das sind im Endeffekt die besten Therapieoptionen bei der unspezifischen Vulvovaginitis. Wir selbst geben immer noch Estriol in die Scheide, wenn es im Endeffekt ausgeprägt ist. Wenngleich man sagen muss, damit heilt es etwas schneller aus, weil Östrogene einfach die Entzündung schnell nimmt. Aber wenn wir das nicht tun würden, würde diese unspezifische Vulvovaginitis, wenn danach die Hygiene im Endeffekt passt, auch von alleine ausheilen.
Okay, das heißt eigentlich nichts tun und das nicht antibiotische Behandeln bezieht sich sowohl auf eine orale als auch auf eine lokale Therapie, korrekt?
Definitiv, genau. Weil das haben wir früher auch gelernt. Dann haben wir Nasentropfen versucht, in diese Scheide zu geben. Das kann man zwar alles gut applizieren, das kann man mit Butterfly und einer im Endeffekt kleinen Spritze machen. Aber das ist alles nicht nötig, weil es nicht zielführend ist. Und wir müssen einfach sagen, okay, wir müssen jetzt anamnestisch, dass wir diese Patientin mit grünlichem Ausfluss immer wiederkehren, wo sich so ein alleine auch immer wieder eliminiert. Die Beschwerden, das ist im Endeffekt Nummer eins der Vulvovaginitis. Und dann gibt es die Vulvovaginitis, wo die Mütter sagen, es wird eher immer wieder schlimmer. Und auch hier wurde schon immer wieder Antibiose gegeben. Mit Antibiose wird es besser, aber danach wird es dann gleich wieder schlechter. Dann müssen wir auch an Fremdkörper denken. Das heißt, wenn ich das Mädchen sehe mit einer Vulvovaginitis und auch über eine unspezifische nachdenke, sollte man über Fremdkörper nachdenken. Wie kann ich einen Fremdkörper ausschließen? Im besten Fall sieht man ihn, wenn man sich das äußere Genital anschaut, durch die sogenannte Traktion- und Separationsmethode. Das heißt, wir ziehen an den äußeren Schamlippen nach unten außen, um einen guten Blick auf die Vulva zu haben, aber auch in die Scheide hinein. Aber natürlich, das wäre super einfach. Wir können aber auch Fremdkörper durch rektales Abtasten ausschließen und durch den Ultraschall, wenn es um metallische Gegenstände geht.
Da reden wir über welches Alter?
Wir befinden uns generell, und das ist gut, dass Sie das auch fragen, bei der Vulvovaginitis immer in der hormonellen Ruhephase. Das heißt, es ist ein Alter zwischen 2 und eben Beginn der Pubertät, 8, 9 Jahren. Außerhalb dieser Zeit finden wir eigentlich typischerweise gar keine Vulvovaginitis.
Und das liegt daran, weil da Östrogene keine Rolle spielen, oder wie?
Genau, das ist eben das, gerade bei der unspezifischen Gland-Fremdkörper kann sich auch ein einjähriges Kind einführen, aber ist wahrscheinlich eher zu jung, um das vielleicht zu tun. Aber wir befinden uns eigentlich, wenn es um die Vulvovaginitis geht, genau in der hormonellen Ruhephase, weil eben die Scheide sich, wenn sie nicht hormonell aktiv ist, sich auch nicht wehren kann gegen irgendwelche Entzündungen, sei es eben auch mechanischer Art, was dann ja im Endeffekt der Fremdkörper machen würde.
Okay, also Fremdkörper ist, glaube ich, immer ein Thema. Also da wundert man sich ja, was alles so funktioniert. Ich meine, auch bei uns in der Notaufnahme gibt es Fremdkörper aus der Nase, wo man auch manchmal denkt, ups, wie ist denn das jetzt da reingekommen? Und in der Tat also daran denken, wenn es eben von Episode zu Episode eher schlechter wird, das war eher Ihr Memo, richtig, dann daran denken, es könnte eben auch tatsächlich ein Fremdkörper sein und dann die von Ihnen aufgebrachten Fahndungsmethoden anwenden, inklusive möglicherweise Ultraschall.
Genau. Und hier ist anamnestisch nicht wegweisend, wenn die Mütter abstreiten, dass es kein Fremdkörper sein könnte, weil die Mütter streiten es immer ab. Die Mädchen sind ambivalent, das ist immer ganz interessant. Es gibt Mädchen, die sind extrem froh, dass endlich mal jemand nachfragt, dass da irgendwann mal was verschwunden ist. Und es gibt Mädchen, die schämen sich natürlich trotzdem und würden auch nicht sagen, dass da vor kurzem oder auch schon länger etwas verschwunden ist. Und Sie haben recht, wir haben so ein ganzes Sammelsurium, was da so alles verschwinden kann. Playmobil, Püppchen, Kreiden, Murmeln, Toilettenpapierkügelchen, also es gibt tatsächlich fast nichts, was nicht da mal eben verschwinden kann.
Okay, also dieses Schamgefühl ist natürlich irgendwie, also ich kann das nachvollziehen, aber in der Tat, die Anamnese der Mutter ist da nicht so richtig hilfreich. Im Zweifelsfall doch dran denken, dass es so sein kann. Okay. Und wenn ich diesen Fremdkörper gefunden und extrahiert habe, dann ist gut, da muss ich auch nichts machen hinterher?
Genau, also wir geben hier auch nochmal Estriol, um einfach diese Entzündung, die entstanden ist, wieder schneller ausheilen zu lassen. Aber auch hier würde nach Entfernung des Fremdkörpers die Scheide sich von alleine auch wieder ausheilen, sodass dann auch die Entzündung und der Ausfluss, der entstanden ist, sich von alleine wieder behebt. Ja.
Okay. An was denken Sie noch, wenn Sie Vulvovaginitis denken und es ist nicht die unspezifische?
Dann müssen wir anamnestisch an diese Mädchen denken, die akut Beschwerden haben, die akut zu ihrer Mama sagen, ich will gar nicht mehr Pipi machen, es tut mir extrem weh und wir eine extreme Rötung haben. Jetzt müssen wir an Bakterien denken, und zwar an Bakterien, die Scharlach auslösen. Und das ist der einzige Grund, dass man sich das eventuell durch einen Abstrich sichert. Was wir immer tun müssen, aber wenn wir Abstriche am Genital eines Mädchens vornehmen, vor allem in der hormonellen Ruhephase, dass wir nicht das Hymen berühren, weil es in der hormonellen Ruhephase so extrem schmerzhaft für das Mädchen ist. Und dann dürfen wir das einzige Mal Antibiose geben und die dann auch tatsächlich oral.
Okay, also akut auftretende starke Schmerzen ist hier das Engramm, was wir setzen. Klinisch nix. Klinisch kann man das sozusagen nicht unterscheiden.
Klinisch starke Rötung doch des Vulva-Innenhofes. Man kann es manchmal schon unterscheiden, aber ich denke, das ist eher schwieriger. Typisch sind eher so ganz typische Schmerzen eben zum Wasserlassen, sodass man dann, bis es auch ausgeheilt ist, den Mädchen tatsächlich raten sollte, eventuell in der Badewanne Wasser zu lassen, also in warmen Wasser, weil sie damit eben weniger Schmerzen haben.
Und dann machen wir einen Abstrich auf beta-hemolysierende Streptokokken. Und da sagt der Kindergastroenterologe, das lohnt sich auch bei chronischen Rötungen am Anus. Manchmal auch mit so hellen Blutauflagerungen, wo man immer wieder denkt, das ist nicht so. Auch da lohnt sich ein Analabstrich und auch da lohnt sich nach den beta-hemolysierenden Streptokokken zu gucken. Und bei uns muss man die dann, also wenn sie sich dort finden lassen, lange behandeln. Wie ist denn das bei Ihnen?
Definitiv, ja. Also haben Sie 10, 14 Tage, was haben Sie für ein Schema?
Ja, manchmal brauchen wir sogar 4 Wochen. Und es reicht auch da interessanterweise nicht immer das banale Penicillin. Meistens sind ja tatsächlich Streptokokken, die sind penicillinsensibel, aber es sind eben doch immer auch so ein paar penicillinasefeste Bakterien dabei, sodass man manchmal dann eben auch ein Antibiotikum braucht, was eben diese Penicillinase-Festen erwischt. Ist das da in Ihrem Bereich auch so?
Ja, wir haben eigentlich eher tatsächlich, dass wir mit Penicillin und dass wir diese 14 Tage, also 10 bis 14 Tage arbeiten. Also jetzt 4 Wochen hatte ich eigentlich noch keinen Fall, dass wir Antibiose geben mussten.
Okay, dann ist bei Ihnen nicht so hartnäckig wie am Anus. Okay. Jetzt denkt man ja, Entzündung, Vulvovaginitis, was ist denn mit Pilzen?
Pilzen finden wir nicht, wenngleich Pilzmittel häufig gut helfen. Und jeder, der vielleicht jetzt zuhört, denkt, Mensch, das habe ich doch auch schon immer mal gegeben, es hat doch gar nicht so schlecht geholfen. Aber wir müssen auch hier wissen, Pilze lieben Östrogene und brauchen Östrogene, sodass wir in der hormonellen Ruhephase im Scheiden, im Vulva-Bereich, ich spreche jetzt nicht hier von der Haut oder von Leistengegenden, keine Pilzinfektionen finden. Und wenn die Pilzmittel kurzfristig geholfen haben, die Pilzcreme, die man äußerlich aufträgt, dann haben die einfach geholfen, weil sie pflegend wirken. Das war im Endeffekt nicht falsch, was man gemacht hat. Man kann mit Antimykotika auch zum Glück keine Resistenz bilden, von daher hat man nichts falsch gemacht. Aber man hat im Endeffekt nicht die Vulvovaginitis im Eigentlichen behandelt.
Okay, das finde ich pathophysiologisch auch nochmal spannend. Also Pilze in der hormonellen Ruhephase gibt es in dem Bereich eigentlich nicht. Ausrufezeichen. Okay, sehr gut. Wieder was gelernt. Aber sozusagen später dann in der nicht mehr hormonellen Ruhephase ist das durchaus. Da ist ein Scheidenpilz ja durchaus was Häufiges.
Definitiv und relativ einfach. Also Pilzinfektionen sind ja nicht so Ungewöhnliches. Und hier ist es auch ganz wichtig, die Mütter sind dann immer ganz irritiert, wenn ihre Töchter eine Pilzinfektion haben, jung, 12, 13 Jahre alt und haben dann Sorge, dass es eventuell was mit Geschlechtsverkehr zu tun hat. Weil wir natürlich dann ab dem Alter ja auch die ganzen Erkrankungen, also die STIs, geschlechtsübertragbare Erkrankungen, Infektionen finden. Aber Mykosen haben nichts mit sexuell übertragbaren Erkrankungen zu tun. Wir haben überall Pilze auf der Haut und wenn es einfach mal zum Ungleichgewicht kommt, dann haben wir da mal ganz schnell auch eine Pilzinfektion. Und das ist auch ganz wichtig, dass man das den Müttern auch gleich mehr oder weniger mitteilt, damit die hier so ein bisschen entspannt sein können.
Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf das Thema Reiseübelkeit aufmerksam machen. Reiseübelkeit kann den lang ersehnten Urlaub schnell vermiesen. Etwa jedes 10. Kind zwischen 2 und 12 Jahren ist betroffen und leidet unter Symptomen wie Übelkeit, Schwindel und Erbrechen. Vomisaft mit dem bewährten Wirkstoff Dimenhydrinat lindert diese Beschwerden zuverlässig. Vomisaft ist in 5 kleine Einzelfläschchen mit Messkappen portioniert. Diese sind praktisch für unterwegs, lassen sich individuell dosieren und führen zu weniger Verwurf. Die kleinen Einzelfläschchen reduzieren das Risiko für Überdosierungen erheblich, was die Anwendung von Vomisaft effektiv und sicher macht. Empfehlen Sie Vomisaft mit Erdbeergeschmack für kleine Piloten, Segelkapitäne und Rennfahrer zwischen 2 und 12 Jahren. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium Pädiatrie Podcast. Ihr Team von InfectoPharm und Pedia.
Sehr gut. Jetzt haben Sie gesagt, ein Großteil ist eben tatsächlich unspezifisch, geht von alleine, macht keine Abstriche, wartet. Wann möchten Sie als Gynäkologin denn eine Überweisung vom Kinder- und Jugendarzt haben?
Also ich denke, wir sind ja im Endeffekt kinder- und jugendgynäkologisch interdisziplinär aufgestellt. Und wenn ein Pädiater das über viele Jahre macht und hier gut aufgestellt ist, muss eigentlich gar nicht überweisen, dann kann er das selbst eigentlich abdecken, das, was wir gerade besprochen haben. Eine Ursache haben wir sowieso noch vergessen und das ist auch eine ganz wichtige Ursache und da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen, die auch unter die Vulvovaginitis gern so ein bisschen subsumiert wird. Ansonsten, wenn man sich natürlich unsicher ist oder wenn man sagt, Mensch, ich habe jetzt schon geguckt, ob es ein Fremdkörper ist, ich war mir unsicher, es ist eigentlich keiner. Ich habe jetzt eigentlich auch über Hygiene aufgeklärt und es wird einfach nicht besser. Klar, dann schickt man natürlich auch gerne zu uns oder eben in Kliniken, die dann im Endeffekt eine Sprechstunde für Kinder- oder Jugendgynäkologie haben oder eben auch in Praxen, die hier im Endeffekt nochmal sich etwas spezieller mit auseinandersetzen. Aber ich bin mit Pädiatern sehr zufrieden, dass sie das auch gut können, wenn sie das immer wieder mal machen.
Okay, aber Fremdkörper, würden Sie sagen, das musst du Pädiatern nicht können. Wenn du es kannst, ist gut. Wenn nicht, schick es gerne zu uns. Und jetzt haben Sie vorhin schon so ein bisschen geheimnisvoll gesagt, wir haben über eine Ursache haben wir gar nicht gesprochen. Was haben Sie im Kopf?
Den Lichen, eine Hauterkrankung. Und genau, nochmal zum Fremdkörper. Also was sicherlich der Pädiater nicht machen muss, den Fremdkörper vielleicht entfernen. Das ist sicherlich was, dass man in die Scheide geht, was sicherlich wir eventuell dann natürlich etwas geübter sind. Und das muss man natürlich nicht, ganz klar. Ganz wichtig ist aber eben, an den Liechen zu denken. Und der wird ganz häufig unter der Vulvovaginitis subsumiert. Warum? Weil es natürlich auch entzündlich aussehen kann, die Haut. Hier kommt es ganz typisch, und auch hier ist wieder Anamnese ganz wichtig. Die Mütter sagen, dass immer wieder leicht Blut in den Unterhosen zu finden ist. Das sind eben die ganzen kleinen Ulzerationen, Ragaden, die an der Haut passieren. Und die Patientin, die hat eher keinen Ausfluss. Sie hat auch kein Brennen, sondern sie gibt eben den typischen Juckreiz für den Liechen an. Und auch hier muss man sich einfach so einen Blick angewöhnen für den Liechen. Und da gibt es so ein paar Prädiktionsstellen. Das ist zum einen, bevor man überhaupt die Vulva auseinanderzieht, ist die Vulva häufig bei den Mädchen mit Liechen so ganz leicht gekräuselt. Das ist schon so ein bisschen Zeichen dieser Trockenheit der Erkrankung. Und wenn sonst die Haut noch sehr unauffällig eventuell ausschaut, findet man den Liechen eigentlich typischerweise, wenn er sich gerade entwickelt, im Abstand zwischen Scheideneingang und Anus. Also es ist die sogenannte hintere Kommissur, an dem man ganz typisch dann schon weißliche Haut, pergamentartige Haut findet, die auch ganz schnell einreißt, wenn man drankommt. Und das ist so ganz typisch für den Liechen. Und an den Liechen müssen wir denken, weil er findet sich in der hormonellen Ruhephase. Das ist im Endeffekt jetzt aber unabhängig davon. Aber wir wissen, dass Häufigkeitsalter ist hier zwischen 4 und 6 Jahren. Und er ist eben gar nicht so selten. Und je früher wir ihn erkennen, je früher und besser wir ihn therapieren, umso eher schaffen wir es, ihn hier auch ein bisschen ein Stück weit in Schach zu halten, sage ich mal.
Da gibt es auch wieder eine Verbindung zwischen unseren beiden Fachgebieten. Das ist ja tatsächlich dieser Juckreiz. Ist ja manchmal auch, weiß man nicht so genau, wo es denn ist. Manchmal wird es auch als analer Juckreiz dann angegeben. Und dann denken alle immer an Oxyuren. Und wenn man dann hinguckt, eben in der Tat findet man oft diese trockenen Hautstellen, die wo man dann sagen muss, ja, das sieht irgendwie wie eine chronisch trockene, so eine pergamentige Haut aus. In der Tat, also da gibt es auch wieder die Connection zwischen der Kindergynäkologie und der Kindergastroenterologie. Okay, also an den Liechen denken wir auch. Und die Dinge, die wir nicht tun sollten, haben Sie alle schon gesagt. Jetzt möchte man aber ja immer gerne was tun. Und eins der Dinge, die ich hier immer gerne höre, ist, ja, helfen denn nicht Sitzbäder? Gibt es denn nicht Hausmittelchen, die man doch tun kann, wenn man jetzt unbedingt was tun möchte?
Also wenn man was tun möchte, dann kann man das gerne tun. Aber dass es tatsächlich zur Therapie genutzt werden muss, ist wirklich dahingestellt. Also ich empfehle keine Sitzbäder, weil sie im Endeffekt keinen Benefit bringen. Wenn die Patientin, beziehungsweise in dem Fall eher die Mütter, unbedingt was tun wollen, aber hier muss man fragen, für was? Die unspezifische Vulvovaginitis braucht die Hygiene, der Liechen braucht definitiv das Cortison und eher die Pflege. Hier müssen wir eben dran denken, dass wir die Haut auch gut pflegen morgens. Auch hier können wir mit Sitzbädern im Endeffekt wenig ausrichten, vor allem eher vielleicht ein bisschen Schaden. Es gibt die Sitzbäder, die ja eher ein bisschen die Haut gerben. Und von daher, das sollte man eher nicht tun. Wenn man aber übereifrige Mütter hat, die unbedingt was tun wollen, ja, man kennt ja sein Klientel selbst, kann man das sicherlich empfehlen. Aber es gibt eigentlich keinen Grund, Sitzbäder zu empfehlen.
Okay, also weder fettend noch pflegend noch Kamille noch irgendwas. Eigentlich gibt es keinen Grund.
Gibt keinen Grund.
Okay, sehr gut. Wir hatten vorhin schon mal gesagt, das ist ja immer wieder spannend, wenn man sich mit Kolleginnen unterhält. Es gibt immer wieder so Querverbindungen. Und eine aber sehr offensichtliche Querverbindung ist das Thema Bauchschmerzen, was uns beide auch immer verbindet. Und bei Bauchschmerzen denke ich als Kindergastroenterologe an ganz andere Dinge als Sie als Kindergynäkologin. Und bei dem Thema, hat es denn was mit der Regelblutung zu tun? Bekenne ich, bin ich auch immer wieder ziemlich unsicher. Was können Sie uns da mitgeben?
Genau. Es ist ganz, ganz wichtig. Zum einen müssen wir wissen, Blutungen haben nicht schmerzhaft zu sein. Viele Frauen denken, dass es völlig normal ist, dass es schmerzhaft ist. Das ist aber tatsächlich nicht so. Dass es vielleicht ein bisschen zwickt, mag normal sein, aber dass man tatsächlich zu Hause mit einer Wärmflasche liegt oder überhaupt Schmerzmittel braucht, so sind Blutungen eigentlich nicht vorgesehen. macht ja auch keinen Sinn, dass Frauen leiden müssen, wenn sie ihre Blutung haben. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass wir die Mädchen hier auch wirklich abfangen, weil immer noch in den Köpfen der Mütter, der Großmütter sowieso, so verankert ist, Schmerzen haben wir alle gehabt, es ist so, das halten wir aus. Und es gibt zum einen die Dysmenorrhöen, also die Schmerzen zur Blutung, die letztendlich nur auf einer erhöhten Prostaglandinausschüttung zurückzuführen sind, die also keine sonstige Erkrankung noch nach sich ziehen. Aber wir wissen, dass auch Dysmenorrhöen bestehen, die eine sogenannte Endometriose zugrunde haben. Endometriose, eine Erkrankung, bei der es zu die Schleimhaut, die sonst in der Gebärmutterhöhle ist, sich außerhalb der Gebärmutter ansammelt, an verschiedenen Stellen im Bauchraum und eben diese Schmerzen machen kann.
Und die gibt es auch schon bei Teenies?
Und das gibt es eben schon bei Teenies. Wir wissen mittlerweile, dass die Endometriose eben nicht erst sich manifestiert, wenn man 20, 25 Jahre alt ist, sondern dass wir gerade auch anamnestisch durch dieses Auftreten der Bauchschmerzen im Endeffekt hier schon herausfinden können, wer eher eine Endometriose hat oder nicht. Typischerweise die Mädchen, die wirklich zum Beginn ihrer ersten Regelblutung starke Schmerzen haben, haben ein hohes Risiko von über 50%, dass sie auch tatsächlich eine Endometriose haben können.
Das ist ja spannend. Also ich glaube, bei uns Kindergastroenterologen ist diese Frage, war denn die erste Regelblutung besonders schmerzhaft, nicht verankert. Auf unseren Fragebögen findet sich das nicht. Wäre das Ihre Empfehlung, dass wir das aufnehmen?
Definitiv. Das gehört bei jedem Vortrag, wenn ich über Blutungen spreche, immer dazu, dass ich die Pädiater bitte, fragen Sie Ihre Mädchen nach, hast du Schmerzen zur Blutung? Zum einen, um natürlich das ein bisschen herauszukristallisieren, aber zum anderen auch, um den Mädchen auch zu helfen und zu sagen, wir können was für dich tun, wir können dir ein Schmerzmittel geben, wir können sonst was tun, damit du eben diese Schmerzen nicht haben musst.
Gibt es diagnostisch irgendwas, wie ich das rausfinde?
Leider ist nach wie vor diagnostischer Standard, Goldstandard, um eine Endometriose zu entdecken, die Bauchspiegelung. Und auch das würde man nur tun, wenn wir durch die herkömmlichen Therapieoptionen eben nicht zum Erfolg kommen. Nur dann operieren wir Mädchen. Wenn wir dann aber die Mädchen operieren, haben wir zu einer 75%igen Wahrscheinlichkeit dann auch, dass wir eine Endometriose entdecken.
Das heißt, es gibt nicht den Laborparameter oder den Wert, den wir jetzt in unser Schema chronische Bauchschmerzabklärung aufnehmen, sondern das ist die Anamnese und dann ist es das Therapieansprechen, korrekt?
Genau, so ist es. Es gibt mittlerweile zwar Tests, die ja seit ein, zwei Jahren so kursieren. Ich selbst biete den Test in der Praxis nicht an. Es handelt sich um einen Speicheltest, der MikroRNA nachweist. MikroRNA wird unterschiedlich bei Erkrankungen exprimiert. Der Test kostet 800 Euro, ist aktuell keine Kassenleistung, kann aber tatsächlich bei den Kassen beantragt werden. Die Auswertung dauert 25 Tage. Die DGGG, die Fachgesellschaft für Gynäkologie, empfiehlt aktuell den Test nicht. Auf dem Markt ist er seit September 2022. Auch wird in der Leitlinie für Endometriose der Test nicht mit eingeschlossen oder empfohlen. Warum? Die Zulassungsstudien hatten lediglich 200 Patientinnen. Diese mit höhergradiger Endometriose, wenngleich der Gros der Patienten leichte bis mittelgradige Endometriose hat. Und wir wissen auch nicht, was wir mit dem Testergebnis anfangen sollen bezüglich der Therapie. Die Therapie wird vorerst gleich bleiben. Ob wir wissen, ob eine Endometriose vorliegt oder nicht, würden wir erst in die medikamentöse Therapie gehen. Auch wurden bisher nur Frauen ab 18 eingeschlossen. Das heißt, die Jugendlichen würden dann auch erstmal für die Diagnostik rausfallen, was natürlich schade ist, weil für die eine nicht-invasive Diagnostik natürlich toll wäre. Es laufen aber Multisender-Studien. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass der Test Einzug in die Diagnostik finden wird. Also es gibt mittlerweile Ultraschall-Möglichkeiten. Hier versucht man sich ein bisschen heranzutasten, um Endometriose besser sehen zu können. Aber auch da, das steckt alles noch in den Kinderschuhen. Also auch hier muss man sagen, wenn Endometriose im Eierstock zu finden ist, dann macht das eine typische Art von Zyste, dann kann man darauf zurückschließen. Aber sonst, so wie Sie sagen, ist es tatsächlich die Anamnese. Wann sind die Beschwerden aufgetreten? Vor allem auch die Stärke der Beschwerden, vor allem auch etwas eher Schmerzen, die auch nicht nur zur Blutung sind, sondern auch außerhalb der Blutungen schon mit auftreten können. Und wenn wir eben kein Therapieansprechen haben. Aber wir können auch eine Endometriose haben, die eben trotzdem auf Therapie gut anspricht. Das heißt, man muss es mit dem Mädchen besprechen, man muss es dann auch langfristig im Hinterkopf haben, dass eine Endometriose bestehen könnte.
Zur Therapie kommen wir gleich, aber dieser teure Test interessiert mich noch, weil das werden wir natürlich auch immer gefragt, gibt es denn nicht irgendetwas?
Wir raten auf jeden Fall allen davon ab, dies im Endeffekt zu nutzen oder damit sich eine Endometriose bestätigen zu lassen.
Okay, also sollte es so einen Test mit ordentlicher Aussagekraft geben, melden wir uns wieder, dann wird es sozusagen verbreitet werden. Aktuell Stand Frühjahr 2024 gibt es keinen sinnvollen Test.
Ja.
Sehr gut. Und jetzt Therapie. Wie, was, wie lange, wie macht man das?
Genau, die Therapie mache ich immer abhängig oder unabhängig davon, ob ich jetzt davon ausgehe, Endometriose oder Dysmenorrhoe. Also wir gehen mal davon aus, wir haben die Schmerzen zur Blutung. Es sei denn, das Mädchen hat extrem starke Schmerzen. Aber wenn wir beginnen, können wir ohne weiteres mit Mönchspfeffer beginnen. Mönchspfeffer ist ein pflanzliches Präparat, was per se bei Zyklusstörungen ganz gut wirkt, um Zyklen regelmäßiger zu machen, aber vor allem auch Schmerzen bei der Blutung nehmen kann. Wenn das nach 3 Monaten nicht hilft, dann gehen wir einen Schritt weiter und dann sind die üblichen Therapieoptionen eben bei Dysmenorrhoe und oder Verdacht auf Endometriose, dass man herkömmliche Pillen gibt und man gibt nicht jegliche Art von Pillen, sondern es gibt ein paar Pillen mit Gestagenen, die sich wesentlich besser auf die Schleimhaut, auf die Schmerzen auswirken als andere Gestagene innerhalb den Pillen. Und dann würde man in diese Art der Therapie gehen.
Und wann muss dann besser werden?
Ich sage so nach 3 bis 6 Zyklen. Also auch hier muss man ein bisschen Geduld haben. Ich würde nie ein Mädchen mit einer Pille nach 3 Monaten schon umstellen, sondern ich würde immer versuchen, dann wirklich nochmal so ein halbes Jahr zu schauen, vor allem wenn es dann auch zu einer leichten Besserung kommt. Und wenn diese Mädchen eben dann keine Besserung haben, dann kann man nochmal das Präparat umstellen. Aber diese Mädchen würden wir dann auch tatsächlich großzügig operieren, um zu schauen, ist eine Endometriose da, können wir was entfernen. Aber wir müssen immer wissen, selbst wenn wir was entfernen, selbst wenn wir was entdecken, danach bleibt die Therapie immer gleich wie davor. Deshalb ist es eben nicht so wichtig, diese Bauchspiegelung zu machen.
Okay. Und wenn es kein adäquates Therapieansprechen gibt, gilt natürlich das, was in der Medizin immer gilt, einmal kurz zurücktreten und sagen, bin ich denn sozusagen richtig abgebogen, stimmt meine Diagnose, muss ich nochmal was überprüfen. Das haben wir alle, jeder von uns, der lang genug dabei ist, hat schon mal erlebt, wir haben lange auf irgendeinem Pferd gesessen und haben festgestellt, unsere Diagnose stimmt einfach nicht. Das gilt ja wahrscheinlich bei Ihnen genauso.
Definitiv, ganz klar. Also natürlich muss man immer noch mal nach links und rechts schauen und nicht immer sich nur verbissen auf diese Dysmenorrhoe natürlich auslassen, muss auch immer mal schauen, eben wie sind die Schmerzen, wenn das natürlich auch Mädchen sind, die außerhalb ihrer Blutung Schmerzen haben. Klar, wir machen aber auch Ultraschall, schauen uns den Unterbauch ja immer wieder an, dass man da im Endeffekt auch schaut. Klar, also ich würde nicht, wenn ein Mädchen einfach vor mir sitzt, sagt, ich habe Schmerzen zur Blutung, sagen, okay, du hast eine Dysmenorrhoe, Endometriose, kriegst eine Pille, aber dass man dann auch mal schaut, weil da können sie natürlich auch andere Sachen finden. Und wenn sie natürlich irgendwie gerade einen verdrehten Eierstock hat, können wir noch so viel eine Pille geben, werden die Schmerzen natürlich nicht besser werden. Genau.
Genau, genau. Also das, glaube ich, gilt ja für jeden und jedes Fachgebiet. Irgendwie einer der Sprüche ist immer, don't be too clever. Wenn man irgendwie sich festgelegt hat, trotzdem ist man dann ein guter Arzt, wenn man sich dann selber auch nochmal überprüft, wenn es nicht in die Richtung läuft, wie es laufen soll. Da hat jeder von uns ja schon irgendwas erlebt. Sie haben das Stichwort Blutung vorhin schon genannt. Etwas, da bin ich auch immer unsicher, wenn Mütter mir berichten oder ich frage ja immer, als bei uns zu den Bauchschmerzen gehört auch immer, hast du schon eine Monatsblutung? Und dann kriege ich immer zur Antwort, ja, aber ganz unregelmäßig oder ja, einmal gehabt, dann ein halbes Jahr nicht mehr und jetzt dann wieder. Helfen Sie uns Kinder- und Jugendärzten doch mal, wann muss denn eine Regelmäßigkeit eintreten? Bis wann kann ich entspannt abwarten? Wie ist denn das normalerweise?
Also wir können davon ausgehen, dass in den ersten 2 Jahren nach Einsetzen der Menarche die Blutungen ohne weiteres unregelmäßig sein dürfen und wir hier weder Diagnostik noch Sonstiges machen müssen. Danach würde ich natürlich immer anfangen, ein bisschen nachzuforschen und häufig sind es dann die Mädchen, die eher verlängerte Zyklen haben, also die im Endeffekt nur alle 3 Monate, alle halbe Jahre. Das sollte sich dann nach 2 Jahren einstellen. Mädchen, die innerhalb diesen ersten 2 Jahren aber zum Beispiel die starken Schmerzen, haben wir schon besprochen, aber zum Beispiel auch sehr stark bluten und oder in sehr kurzen Abständen bluten, alle 2 Wochen. Das mag ein Stück weit physiologisch sein, das ist auch physiologisch, weil wir haben im Endeffekt in den ersten 2 Jahren eben noch keinen ganz regelmäßigen Zyklus mit Ovulation, danach Progesteron, Gabe oder beziehungsweise Progesteronproduktion, dass die Schleimhaut optimal umgebaut wird, sodass es ein Stück weit normal ist, dass es auch zu kürzeren Abständen kommen kann und starken Blutungen. Aber diese Mädchen würde ich ein Stück weit abfangen, auch therapeutisch, weil die leiden natürlich etwas anders als die mit den Schmerzen, aber genauso. Aber auch das wäre letztendlich noch okay. Aber die würde ich dann zum Beispiel, und das wäre jetzt zum Beispiel ein Grund, dass man sagt, wenn man das bei der J1, J2 anamnestisch mit der Patientin bespricht, dass man diese Patientin dann auch zum Gynäkologen spricht, auch wenn es eventuell noch unter die physiologische Anfangsblutungsstörung einfach fällt.
Das heißt, 2 Jahre Zeit gibt es und da sagen Sie, sind Sie entspannter bei denjenigen, wo die Abstände lang sind und wo es zwischendurch mal Bauchschmerzen gibt, und aber wenn die Blutungen ausgeprägter sind, die Abstände kürzer sind, die Schmerzen besonders intensiv sind, dann sagen Sie, im Zweifelsfall warten wir mal nicht 2 Jahre.
Genau, da würde ich einfach nicht warten, weil ich einfach den Mädchen helfen möchte. Einfach das Erleben ihrer Blutung schön zu haben, und das können wir dann auch tun. Da können wir auch durch einfache Therapie das häufig dann schon regulieren, diese Blutungsstörungen, um eben das einfach zu erleichtern. Genau, also man kann sagen, es ist ein Stück weit physiologisch, aber wir könnten Ihnen hier helfen, um Sie da ein bisschen abzufangen.
Gibt es noch klinisch andere Dinge, auf die ich achte? Haut?
Genau, das ist auch nochmal ein guter Einwand. Das sind ja eher die Mädchen, die eher diese längeren Blutungsabstände haben. Hier würde man nötig die Mädchen rausfischen und auch nicht sagen, da warten wir jetzt mal 2, 3 Jahre noch ab, das wird schon alles werden, die letztendlich eher Hautunreinheiten haben, Akne, die auf einmal anfangen, Behaarung zu haben für Mädchen, wo sie keine sonst haben sollten, also Oberlippe, Kinn, sonst irgendwie am Unterbauch. Weil man hier im Endeffekt an eine hormonelle Störung ja denken muss, die Hyperandrogenemie, die gar nicht so selten ist. 15% der Frauen im fertilen Alter haben eine Hyperandrogenemie, also zu viel männliche Hormone. Und auch hier würde man keine 2 Jahre abwarten, um sich das verselbstständigen zu lassen, sondern die sollte man dann auch im Endeffekt diesbezüglich diagnostizieren. Also in dem Fall würde ich auch Diagnostik machen, also das durch Blut bestätigen und dann auch überlegen, dann auch inwieweit zu therapieren. Auch hier sind wir etwas großzügiger geworden. Die haben früher ja auch alle die Pille bekommen und gekriegt. Auch da sind wir etwas entspannter geworden.
Aber da ist tatsächlich anders als bei unserem allerersten Thema nicht abwartendes Thema, sondern wenn ich vermehrte oder ungewöhnliche Behaarung habe, besonders starke Akne, dann würden Sie sagen, ja, da ist irgendwie in der Balance zwischen Östrogen und Testosteron ein Thema.
Definitiv. Vor allem je früher wir dem Einhalt gebieten, also gerade der Behaarung, umso besser bekommen wir das auch in den Griff, dass es gar nicht sich verschlechtert und zu einer starken Ausprägung kommt.
Und vielleicht als allerletztes kurzes Thema, weil wir es gerade von den männlichen oder / weiblichen Geschlechtshormonen hatten. Jungs mit Brustdrüsenschwellung ist etwas, was wir häufig sehen und wo wir eigentlich auch immer sagen, bleib entspannt. Kurzes Statement von Ihnen dazu, bitte.
Also genau, wir sehen die zum Glück gar nicht so häufig, weil da sind Sie ja gefordert oder die fangen Sie letztendlich ab. Aber auch hier wissen wir, dass im Endeffekt ja ein Stück weit normal ist, dass wir vor allem das einseitige Brustwachstum ja haben, wo wir keine Angst davor haben müssen. Und wir sehen tatsächlich bei uns in der Sprechstunde eher mal Jungs, die auch familiär, wo es familiäre Mammakarzinomrisiko gibt, wo die Mütter einfach extrem irritiert sind. Die sehen wir dann schon mal nochmal zur weiteren Abklärung, weil gleich hier nicht viel Abklärung ja passieren muss.
Okay, also das heißt da, das gehört einfach dazu, eine einseitige Brustdrüsenschwellung ist bei einem pubertierenden Jungen erstmal normal, aber spannend in der Tat, wenn es da irgendwie genetische Brustkrebs-Genveränderungen gibt, dann bleibe ich trotzdem entspannt?
Kann man trotzdem entspannt bleiben, klar, weil es ist in der Pubertät ja völlig physiologisch, dass sie im Endeffekt das bieten und hat im Endeffekt nichts mit einem Knoten oder mit einer Veränderung zu tun. Aber die Mütter sind natürlich etwas sensibler dafür und deshalb sehen wir das häufiger einfach. Wir sind ja auch ein großes Zentrum für Mammakarzinome hier in Erlangen und dann haben wir das eher mal, dass wir das in dieser Konstellation sehen.
Okay, das kann man auch gut nachvollziehen. Frau Oppelt, Wir sind schon am Ende unseres Podcasts und da Sie schon mal da waren, kennen Sie das klassische Element Do's and Don'ts. Und zu dem kommen wir jetzt. Sie dürfen frei entscheiden, in welcher Reihenfolge Sie starten.
Dann fange ich mit den Don'ts an. Keine Abstriche. Das Hymen in Ruhe lassen. Bei der Labiensynechie auch mittlerweile können wir, glaube ich, ganz entspannt sein und wir müssen einfach viel mit den Patientinnen und vor allem aber auch mit den Müttern sprechen, viel Aufklärung leisten, um da im Endeffekt viel Druck rauszunehmen. Das war ja fast schon ein Du, was man tun soll, ne?
Do's und Don'ts gehen immer ineinander übergehen, in Ordnung.
Und bei der Vulvovaginitis denke ich, ich kann Ihnen nur sagen, als ich damals angefangen habe, hatte ich davor extrem großen Respekt. Aber ich hoffe, dass Sie heute mitgenommen haben, wenn wir an die Anamnese denken für die Vulvovaginitis, dass wir die auch einfach herausfiltern können, was ist die Ursache, wie können wir es im Endeffekt therapieren. Und ich kann Sie nur noch ermuntern, dass Sie alle dem Mädchen, die Sie sehen und bereits ihre Blutung haben, abfragen, ob sie Schmerzen zur Blutung haben. Und egal, ob es eine Endometriose ist oder nicht, aber dass wir ihnen diese Schmerzen nehmen und oder wenn sie stark bluten, wenn sie in kurzen Abständen bluten, dass wir ihnen da ein Stück weit helfen bzw. sie unterstützen können.
Sehr schön. Vielen Dank, Frau Oppelt. Das hat Freude gemacht. Ich glaube, wir haben alle wieder mal viel gelernt. Vielen herzlichen Dank dafür. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs treue Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Lob, wir freuen uns auch über Kritik und natürlich auch über Themenvorschläge, Vorschläge zu Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartnern. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse podcast@infectopharm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von Infectopharm.